Dieses Jahr war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und wenn es um Gefühle geht, dann fällt mir nur ein Experte ein Mensch, der dafür zuständig ist. Er hat so Sätze geprägt wie: Das Leben ist ein trauriger Scherz. Ich spreche und spreche mit Paolo Fusi, der alte Römer, der spinnt. Und das ist jeweils ein Kompliment. Also heutzutage alt zu sein und zu spinnen, ist ja ein Privileg. Hallo Paolo.
Hallo, ja, Unvernunft siegt.
Die Unvernunft siegt. Dir geht es gut. Du bist in Italien und wir versuchen mal Resümee zu ziehen dieses Jahr. Du hast ja viel erlebt in deinem Leben, aber dieses Jahr toppt alles, oder?
Es war ereignisvoll, ja, das kann man sagen. Also in guten und in schlechten Hinsicht. Es war wirklich, ich glaube, für uns alle, also es ist auch für dich so. Und ich glaube, für alle Menschen, die uns zuhören, also es war für alle gleichzeitig schrecklich und gründlich, indem dieses Jahr uns gezwungen hat, tief in uns einzugraben und gewisse Sachen von draußen einzudämmen. Das war schon, ja, krass, wie man in Erfurt sagt.
Auf sich zurückgeworfen zu sein, in sich zu schauen, innezuhalten, dafür hatten die einen Zeit, die anderen gar keine. Du hattest Zeit, innezuhalten. Hast du was über dich gelernt?
Ja, es ist einfach so, ich habe erstmal in meinem Leben und die Leute, die mich kennen, das wissen zu schätzen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich doch nicht so blöd bin, wie ich dachte und dass man mich auch gern haben kann. Also ich habe angefangen, mich gern zu haben, was für mich vorher unmöglich war. Ich bin immer abhängig von der Stimmung von anderen gewesen und dementsprechend war ich auch launisch und erpresserisch und oft kleinkariert. Und ich glaube, in diesem Jahr habe ich für das erste Mal das Gefühl gehabt, schau mal, allein stehe ich auf meine Beine und ich kann doch trotzdem mit mir gut auskommen. Ja, aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die mehrere Menschen gemacht haben, weil man beginnt, einige Sachen zu schätzen, erstmal, wenn man sie verliert. Das ist allgemein.
Du kommst von einer Familienzusammenkunft und du hast beschrieben, dass die Menschen schlecht gelaunt sind. Das trifft sicher nicht nur auf deine Familie zu, auch viele andere Menschen sind mies gelaunt, dünnhäutig. Du bist allerdings immer jemand, der wahrscheinlich in Krisensituationen immer gut gelaunt ist, immer besser gelaunt ist. Ich habe das Gefühl, dir geht es gut. Du hast so eine gute Laune trifft es gar nicht, aber so eine Energie, wo kommt die her? Warum bist du so gut gelaunt?
Ich glaube, dass viele Menschen geben Sachen als selbstverständlich an, die es nicht sind. Also ich meine, die Generation meiner Großeltern, die einfach den Krieg erlebt haben, für denen war das, was wir heute haben, absolutes Luxus. Und sie wären auch in dieser Pandemie nicht glücklich gewesen, aber ausgeglichen, denn auch wenn die Sachen schlechter gehen und uns gehen die Sachen eigentlich schlechter als vorher, wir haben alle zu essen, es ist warm für uns allen. Auch den Leuten, die wirklich elend geht, gibt es Sicherheitsmaßnahmen der Gesellschaft und der Regierung, die dafür sorgen, dass niemand verloren geht, außer die Leute, die krank werden. Und was verloren gegangen ist und was ich nicht verloren habe, ist die Solidarität. Ich glaube, das Gefühl zu haben, ich bin nur ein Teil von einem riesen Konzert von Menschen und Seelen. Und dass, wie Giorgio Gaber sagte, man darf nur glücklich sein, wenn den anderen Leuten die Möglichkeit gegeben wird, auch glücklich zu werden. Die meisten von uns sind nicht nur egoistisch geworden, das wäre sogar nachvollziehbar, die sind egotisch geworden. Das heißt, sie gucken nicht mehr außerhalb von der Tragweite ihrer Nase. Und natürlich, da sie sich als Epizentrum des Universums wahrnehmen, jede kleinste Störung macht sie dünnhäutig. Ich möchte jetzt nicht moralistisch sein, aber ich meine, unsere Abwehr ist einfach dünner geworden. Ja, wir sind einfach weicher geworden, dünner und dünnhäutiger. Und vor allem, wir haben irgendwann mal verzichtet zu verstehen, was wirklich abgeht. Und das ist nicht nur die Verantwortung des einzelnen Menschen, sondern die Lage, wie sie ist. Also, die werden bombardiert, wirklich bombardiert mit Angaben. Und es ist uns bewusst, dass mindestens 2/3 davon nicht stimmen. Und irgendwann mal beschließen wir, dass wir einfach nicht mehr zuhören. Und dass wir nur auf dem zuhören, was scheinbar aus unserem Bauch herauskommt. Aber wir wissen nicht, dass aus unserem Bauch nur Gurgeln beim Hunger herauskommt. Alles andere ist das Echo von der Propaganda, die am lautesten ist. Und deshalb wir glauben, falscherweise, irrtümlicherweise, dass die Propaganda der Leute, die am lautesten schreien, die aus unserem Bauch kommt und dementsprechend echt ist. Und über das Wort echt könnte man Romane schreiben.
Nochmal zu der Steigerung von egoistisch, egotisch hast du das genannt. Wie hat sich diese Haltung konditioniert? Wie ist es dazu gekommen, dass Menschen sich nicht als gesellschaftliche, als solidarische Wesen verstehen, daraus ihre Kraft ziehen, sondern ihren kleinen Kokon haben und ihre Blase? Wie ist es so weit gekommen?
Ich kann für die Jugendlichen nicht sprechen, weil ich sie nicht verstehe. Ich kann für unsere Generation und die unmittelbar danach kam sagen, dass es uns versprochen wurde, dass das Glück in diesem Leben möglich ist und das am Anfang uns geschuldet ist. Dass irgendjemand, was nicht genannt wird, dafür verantwortlich ist, dass es uns gut geht. Also wir sind nicht mehr die Schiedsrichter und die Schreiner unserer Zukunft und unseres Glücks, sondern wir glauben, es kommt von draußen. Und das kommt natürlich teilweise, ich sage Banalitäten, aber die eigentlich auch wahr sind. Die Werbung hat uns glaubhaft gemacht, dass wenn wir die richtige Seife kaufen, wenn wir richtig gebräunt sind und wir die richtige Unterhose haben und wir den richtigen Mann und die richtige Frau ins Bett tragen, habt gesehen, ob wir in der Lage sind, die andere Person glücklich zu machen. Nur die Tatsache, dass diese Person nachts unter uns steht, ist die Tatsache, dass uns gut geht. Natürlich, das übereinstimmt nie mit dem, was wir wirklich fühlen. Und diese Oxymoron, also dass Glück und Zufriedenheit praktisch gegenseitig sind und kontradiktorisch geworden sind, da uns nicht mehr bewusst ist, woher alles kommt, und zwar von uns, das macht uns alle krank. Das heißt, es wurde uns gesagt, fahr ein schnelles Auto, dann wirst du glücklich sein. Dann fährst du ein schnelles Auto und du fühlst dich nie wirklich glücklich. Dann geh zum Stadion und werde Fan von FC Bayern München. Dann gehst du zum Stadion, du prügelst dich, FC Bayern München gewinnt, dann kommst du nach Hause und du bist immer noch unglücklich. Dann sagen sie dir, heirate den Mann oder die Frau, so dass du sie besitzt oder den du besitzt und dann wirst du glücklich sein. Dann tun wir das. Und wir sind todunglücklich, weil neben uns steht irgendein Außerirdischer, wovon wir keine Ahnung haben. Und eigentlich wollten wir mit ihm nur Bilder schießen für die Öffentlichkeit. Das heißt, wenn das Glück alles beinhaltet, was sehbar ist, alles, was nicht sehbar ist, was die Substanz ist, tut uns weh, weil es einfach, naja, völlig Kontrast ist zu dem, was wir als Zuschauer anbieten. Okay, aber es klingt schon wieder moralisch.
Naja, also trotzdem Glück und die Kategorie Glück ist zur Ware geworden und wir vergleichen uns mit anderen und das kann nur unglücklich machen?
Genau, ja, du hast etwas weise gesagt. Ich glaube, für meine kleine Erfahrung, weil man darf nicht so viel pontifizieren über das, was man von anderen versteht und projizieren. Ich kann sagen, mein Glück kommt von der Tatsache, dass mir ein Gift gegeben worden ist. Ich kann dir nicht sagen, also von Gott oder wenn auch immer, wahrscheinlich von der Gesellschaft, von meinen Eltern, von den Personen, die ich in meinem Leben begegnet bin. Also ich weiß, was ich zu tun habe, um Spaß zu haben. Spaß zu haben, habe ich entdeckt. Es ist nicht vor dem Computer stehen und Marsmenschen umlegen, die aus dem mit einer Maschine kommen, sondern indem ich Sachen tue, die dann bleiben und für mich wichtig sind. Denn meine Tochter hat einen neuen Lebensbegleiter und der ist eine von diesen Personen, die es zum Glück gibt. Und der ist glücklich, wenn er sein Haus auskernt und alles wieder mit Holz macht, die er selbst gebastelt hat. Und die Stolz, das Stolz und einfach die Freude, die er hat, wenn er mir auf Skype mit der Hand streicht, was er selbst gebastelt hat, so wie er strahlt. Natürlich ist er jemand, der ausgeglichen ist. Und natürlich ist auch seine Liebesbeziehung besser, weil meine Tochter sofort verstanden hat, wozu er, so der heißt Mark, wozu er da steht, also was ihm glücklich macht, womit er ausgeglichen ist. Und er braucht kein Auto, er hat kein Auto, er hat kein tolles Job, er ist einfach praktisch hat seinen Job verloren vor 5 Jahren und jetzt ist er Bauer und er ist froh damit. Ich wäre nicht froh als Bauer, aber es gibt Leute, die das können und die sind natürlich Menschen, die wissen, dass was sie tun auch integriert ist in einem Leben der Gesellschaft und sind auch diejenigen, die mehr Kraft und Lust haben, was zu geben. Und zwar, was am besten man geben soll, das ist nicht Geld, sondern die wichtigste Devise der Welt. Also die Devise, die immer noch mehr kostet als alles andere. Und zwar Zeit. Zeit ist das Kostbarste aus der Welt. Zeit und Aufmerksamkeit. Und da wir so unter Druck sind, weil wir nicht schaffen, unsere Fünfjahresplan zu vollenden und zu genügen, sie entstehen immer unter Druck. Und das Druck kommt nicht von außen, wie wir denken, es kommt von innen. Denn wir wissen alle, und du und ich sowieso, Fünfjahrespläne haben nie funktioniert. Nie.
Menschen sind unter Druck, haben vielleicht sogar das Gefühl, dass sie aus dieser Zwangslage raus wollen, aus diesem subtilen, also aus diesem Unglück, aus diesem Hamsterrad. Was kann man tun? Was hast du getan, um dich aus Situationen zu befreien, wo du eigentlich wusstest, ich will da raus, aber ich schaffe es nicht. Ich habe Verpflichtungen, ich habe Zwänge, ich kann einfach nicht raus.
Also, ich wurde von der Pandemie geholfen. Ich muss allein sein. Diese Tatsache, reine Tatsache, war eben der Schlüssel zu verstehen, okay, was muss ich tun? Was kann ich realistischerweise tun, da meine Gesundheit natürlich nicht mehr, ich bin in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Also auch der Tumor, das ich vor 3 Jahren gehabt habe, das hat mich sehr geholfen. Weil diese Erfahrung haben wir alle getan. Wenn du wirklich in Gefahr bist, und aus der Gefahr rauskommst, dann plötzlich blüht die Welt. Also wenn du praktisch aus einem Autounfall davonkommst, die ersten 3 Minuten danach bist du euphorisch, weil du denkst, oh shit, ich hätte wirklich umkommen können. Der erste Schritt ist zu erkennen, es geht uns doch nicht so schlecht. Und zweitens, was ist dort in dem, was ich tue, was mir nicht gefällt? Und viele Sachen kann man abpacken, also abpacken, Menschen abpacken. Wir
Abhaken
haben
oder
mit vielen
abhaken?
Menschen, äh?
Abhaken oder abhaken?
Oh je, im Moment kann ich den Unterschied nicht wahrnehmen. Das heißt, mit einer Säge abschneiden.
Ah ja.
Zum Beispiel, ich kann wahrhafte Beispiele, meine ursprüngliche Familie, die sind eine riesige Belastung für mich gewesen. Und irgendwann mal merke ich kann auch ohne meine Familie leben. Ich brauche sie nicht, weil wir miteinander nicht mehr kommunizieren, wir sind nicht mehr zueinander solidarisch. Das heißt, welche sind die Menschen, wofür ich da gerade stehe? Also, wer wäre für mich wichtig, wenn er oder sie anrufen würde und würde sagen, Paolo, sofort, ich brauche Hilfe, sofort. Und dann plötzlich merkt man, dass die Welt sich auf eine ganz engere Raum einschränkt. Sind 3, 4 Menschen vielleicht. Aber ich kann sagen, der Effekt davon, der Nebeneffekt davon ist, dass plötzlich der Rest der Menschheit sympathischer wird. Weil ich schulde denen gar nichts. Alles, was ich tue das, weil ich Lust daran habe. Zum Beispiel gut gelaunt zu sein oder gut erzogen zu sein. Zum Beispiel guten Morgen und guten Abend, bitte oder danke. Das sind ganz keine dumme Sachen. Auf der Straße zeigen, dass ich okay, dass ich vornehm bin und dass ich etwas Positives zu tun habe. Oder wenn man mir fragt, wie es dir geht, die Frage wirklich zu beantworten und sagen, ja, Gesundheit nicht so gut, aber sonst geht es mir wirklich glänzend, weil ich das und das und das und das tue. Und dementsprechend habe ich jetzt Zeit, um aufmerksam zu sein. Und Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken ist wichtig. Also vorher jemanden zuzuhören, war für mich unheimlich anstrengend. Und du kennst mich, Carsten, ich habe oft so gemacht. Ich habe nur so getan, als ich zugehört hätte. Und im Kopf habe ich gesungen, so dass ich die Stimme des anderen nicht gehört habe. Und wenn die andere Person einfach plötzlich eine Pause gemacht hat, hab ich ja gesagt, so dass der glaubt oder die glaubt, dass ich zuhöre. Heute, wenn ich an Leute zuhöre, dann höre ich nur an die Leute zu, wofür ich Lust habe. Aber das ist natürlich schon wieder ein Privileg des Alters. Weil wenn ich heute 20 wäre und nach Job suchen müsste, dann würde ich Kompromisse akzeptieren, die ich jetzt nicht mehr akzeptieren muss. Also ich, so ist es wirklich, also als Blumenopa aufzutreten, ist ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, man kann wirklich zu sich kommen und sagen, welche sind die 5 oder 6 Sachen, die mein Leben schön machen? Und da könnte ich sagen, Musik tut mir gut. Ich liebe Musik, ich liebe einfach in der Musik zuzuhören, an Details zuzuhören. Es gibt viele, viele Arten von Musik, die mir gefallen. Lesen, mir gefällt es gut lesen. Und dann plötzlich stelle ich fest, mir faszinierende Menschen. Es gibt Menschen, die mich wirklich faszinieren. Ich bin nicht mehr neidisch, weil Neid wirklich ein Problem ist. Ich bin nicht mehr überfordert, also weil ich kann jemanden zuhören, den ich denke, wow, ist der toll oder ist sie toll. Und da ich für mich zufrieden bin, dann natürlich alles, was kommt, ist immer Bereicherung. Mensch, aber ich rede wie der Papst, das ist wirklich schrecklich. Schrecklich.
Naja, du bist ja auch in einer Stadt geboren, wo Päpste zu Hause sind. Und du bist und bleibst natürlich ein Römer. Nochmal zu deinem Beruf. Du musst ja auch das Geld verdienen, von was existieren. Du machst ja auch eine Arbeit, die dir auch Spaß macht. Recherche, Business Intelligence, also Journalismus ohne zu veröffentlichen, wenn man so will. Also Recherche ist eigentlich dein Leben. Das ist ja so auch ein Abenteuer. Das machst du und beschäftigst dich nach wie vor mit dem Thema Wirtschaft, Ökonomie, eigentlich auch was Elementares, was uns umgibt und wichtig ist. Das ist nach wie vor so bei dir?
Ja, so, wobei ich jetzt wieder angefangen habe zu veröffentlichen. Also mein neues Projekt, was ungefähr seit Februar läuft, hat auch jetzt ein wunderschönes Nebenprodukt. Das heißt, wir veröffentlichen wieder, wir meine ich und die Leute, die mit mir arbeiten. Und wir veröffentlichen Geschichten, die niemand kennt. Und zwar unter allem auch auf Deutsch. Und wir machen das, was notwendig ist, um diese Geschichte glaubhaft zu machen, glaubwürdig zu machen. Also wir schreiben irgend, so sagen wir 100 Zeilen und in 100 Zeilen gibt es 70 Fußnoten, die belegen, dass was ich hier geschrieben habe, Satz nach Satz, stimmig und nachrecherchiert werden kann. Das ist eben das neue Journalismus, was mo noch möglich ist. Und damit verdiene ich mein Leben. Aber natürlich, ich bin ein Enthusiast, also ich hoffe, dass man sagen darf, ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder nach Herford zu ziehen, weil nach 62 Jahren habe ich in 16 unterschiedliche Städte gelebt. Und die einzige Stadt, wo ich durch die Straße laufe und das Gefühl habe, dass ich zu Hause bin, ist immer Herford gewesen. Also ich kann mich an Momente meines Lebens erinnern, zum Beispiel an Sonnenuntergang. Ich komme von der Pergamentergasse und auf dem Domplatz die Leute, die arbeiten, um den Markt zu machen. Es ist nichts Besonderes, aber ich kann mich erinnern, wie mein Herz von Dankbarkeit gefüllt war, weil ich habe wirklich das Gefühl, ich bin zu Hause. Ich kann jetzt links gehen und ich werde die Bibliothek sehen, wo ich die Leute kenne und dann 10 Meter später gibt es ein Café, das ich Werbung wäre, da werde ich nicht sagen, welcher Café ist, aber ich kenne alle Menschen, die da kommen und ich bin froh auch, dass diese Menschen zu meiner Baustelle gehören, dass mir ähnlich sind. Die Erfurt ist die Stadt, wo mir die Leute immer ähnlich gewesen sind, wo ich nie fremd mir fremd vorkam, wo ich immer jemandem neu begegnet bin, der dieselbe Sprache wie ich sprach, und zwar nicht nur Deutsch, sondern er war oder sie war davon interessiert zu wissen, wie die Welt funktioniert. Deshalb liebe ich Ostdeutschland. Und zwar nicht Oschatz, wo die Leute einfach durchgedreht sind, sondern Erfurt.
Hat das auch was mit dem Konzept Aufrichtigkeit zu tun?
Ja, das ist, was ich erstmal von dir gelernt habe und dann von anderen Menschen. Ich kann mich an die erste Zeit erinnern, als ich in Erfurt war, weil ich eine Granate, also Ich war immer bereit zu explodieren, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Leute wirklich gemeint hätten, was sie gesagt haben. Ich brauchte wirklich viel Erfahrung, um unterscheiden zu können, weil es ist nicht so, dass Erfurt ein Paradies ist. Es gibt auch in Erfurt Leute, die ich einfach nicht besonders mag oder die ich nicht besonders schätze. Aber zu verstehen, zu lernen, zu unterscheiden, er meint das wirklich, er meint das nicht. Und dann die Entdeckung machen, dass gerade die Leute, die weniger sichtbar sind, sind gerade die Leute, die aufrichtig sind, die wirklich ein Leben so organisiert haben, dass sie tun, was sie können, was sie wollen und was sie mögen. Und das ist etwas, das unbezahlbar ist. Aber es gibt mehrere Leute, die auch in Radio Frei arbeiten, die damals mit mir zusammengearbeitet haben. Und die haben keine Ahnung, was sie mir beigebracht haben, was ich von ihnen gelernt habe. Wahrscheinlich denken sie, dass ich eine Komet war, die einfach durch den Himmel geflogen ist und dass ich sie als unbedeutende Fußgänger eines Planeten betrachtet habe. Ich habe überall etwas gelernt, also nicht nur in Deutschland. Aber Aufrichtigkeit finde ich so ein Riesengeschenk. Es gibt ein berühmtes Lied in Italien von Francesco De Gregori, das ist einer der bekannteste Liedermacher. Und das Lied heißt Cuore di Cane, Hundesherz. Und in dem steht ein Satz, der sagt, nur die Sprache der anderen zu lernen, zeigt uns, was Liebe ist. Und dieser Satz stehe ich absolut zu. Weil Deutsch zu können, hat mir den Herz und den Verstand aufgeblasen. Multipliziert. Ich bin immer noch heute, obwohl mein Deutsch wahrscheinlich schlechter geworden ist durch den Abstand, in der Lage, auf Deutsch zu scherzen, auf Deutsch Scherzen zu verstehen. Aber ich kann es auch mit Italienisch und kann mit beiden Sachen spielen. Aber vor allem Erfurt hat mir beigebracht, was Freundschaft ist, was Aufrichtigkeit ist und was tatsächliche Zuneigung ist, weil gibt auch in Italien Mengen, Tonnen von Zuneigung. Die konnte ich aber nicht sehen, weil ich so fixiert war mit meinem stupiden, eingeschränkten Sicht des Lebens, dass ich die andere immer noch als fliegende Neuronen wahrgenommen haben, die mich getroffen haben. Erstmal in Erfurt hatte ich die Zeit und den Raum, um zu merken, ah, schau mal, wie er lebt, schau mal, wie sie lebt. Und dann Solidarität entsteht von dem Gefühl, dass wir uns ähnlich sind, dass wir zueinander gehören. Ich habe immer nach Zugehörigkeit angestrebt, weil ich eben aus einer kaputten Familie rauskomme. Und in meinem Leben ist es mir nie gelungen, eine Liebesbeziehung zu erbauen, die stimmig und dauerhaft gewesen wäre. Deshalb habe ich immer ein Riesenstreben nach Zugehörigkeit gehabt und ich habe diese Zugehörigkeit immer in falschen Organisationen, zum Beispiel auch auf einer Landkommune gesucht, wo ich dachte, die Leute sind falsch, wobei ich war falsch und nicht sie. Ich war falsch, weil ich nicht bereit war, wirklich zugehören. Und die Jahre in Erfurt haben mir das beigebracht. Und dann dachte ich, okay, jetzt werde ich zurück nach Italien gehen, dann werde ich Italien mit einer neuen Sicht sehen. Und alles wird gut, und zwar in meiner Ursprache. Es ist teilweise auch so gewesen. Aber die Sehnsucht nach euch ist sehr, sehr groß.
Das heißt, du wirst nicht im 30. Jahr von Radio Frei, aber zumindest nächstes Jahr dann nach Erfurt ziehen. Das ist der Plan. 30
Ja.
Jahre Radio Frei. Du hast ja den legalen Sendeauftakt auch mitgemacht. Du warst in den Anfangsjahren, als es noch natürlich diese Frequenzteilung gab und als wir angefangen haben, diese ersten Schritte zu gehen, warst du dabei. Das war eine kuriose Zeit, dass wir erst die Behauptung, wir machen Radio und dann war es plötzlich da. Das war auch schon Pionierarbeit, oder?
Ja, es war Pionierarbeit und deshalb sollte man das nicht werten. Ich glaube, wir haben angefangen zu erforschen, wie man Radio machen könnte, ohne irgendeine Referenz zu haben. Denn was aus der öffentlichen Radiosender und noch schlimmer von den kommerziellen Radiosender kommt, ist abwegig. Und wir müssen einfach einen Weg zu finden, wirklich Radio zu werden, ohne zu wissen, wie der Mann das macht. Und natürlich war ich damals so beladen mit mit Groll und auch Ambition und Lust und Leidenschaft, dass ich nicht in der Lage war, wirklich mitzuteilen, was ihn tun wollte. Und ich hatte nie Geduld, weil eben wusste ich nicht, Zeit ist die kostbarste Devise der Welt. Wenn ich Zeit gegeben hätte, dann wären einzige Sachen einfach von sich was geschehen. Und ich wollte einfach nicht warten. Und heute weiß ich natürlich nicht, wie das Radio funktioniert. Ich gebe mir nicht die Blöße, zu denken, dass ich Bescheid weiß. Bescheid zu wissen, tut man nur, wenn man tot ist. Aber ich habe schon wieder Interesse zu hören, was in 30 Jahren aus dem Radio geworden ist und wie heute Radio gemacht wird. Denn ihr seid alle noch älter geworden. Das heißt, alle Leute, die ich kenne und schätze, nicht nur du und Steffen und Ribi und Ingolf und alle, die ich noch kenne, ihr habt auch einen Weg hinter euch, oder? Ihr seid bestimmt anders geworden, als was ihr gewesen seid.
Paolo, ich wünsche dir eine gute Zeit, hoffe, dass du dann bald hier bist in Erfurt. Bleib gesund und bleib fröhlich.
Ich würde noch eines sagen, für die
Ja.
Leute, die denken, dass die Pandemie das Ende der Welt ist. Guck, schaut an Japan zu, was sie geschafft haben während der Pandemie. Sie haben wirklich der Welt den Weg gezeigt, wie man wirtschaftlich wirklich auf der eigenen Aschen wieder auferstehen kann, und zwar ohne große Dinge zu machen. Sie haben einfach die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen Milliarden bezahlen für die Leute, denen es schlecht geht. Okay, dann lass uns das machen. Und wir schließen alle Fabriken, die Benzinautos produzieren, verboten. Wir schließen alle Nuklearstadtwerke, verboten. Wir schließen mit dem industrielle Fischerei, verboten. Aber wir investieren in moderne Technologie, die umweltbewusst ist. Und da plötzlich entstehen aber Tausende von Arbeitsplätzen, weil die Welt sowas braucht und braucht das sofort, unmittelbar. Das kann Deutschland wahrscheinlich besser als alle anderen.
Das klingt hoffnungsvoll. Wir werden sicher zu dem Thema weitersprechen. Wie wirst du Silvester verbringen?
Arbeitend.
Paolo, ich wünsche dir eine gute Zeit.
Ich umarme euch alle. Das Leben ist zwar ein trauriger Scherz, aber ist immer noch ein Scherz.